Willkommen bei Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem Podcast der VHW Forschung. Ich bin Axel Ramlo und ich treffe hier Menschen, die über die Stadt der Zukunft nachdenken. In unserer ersten Staffel geht's ums Thema Wohnen. Wo sollen bezahlbare Wohnungen herkommen? Und wie wollen wir zusammenleben? Heute gehen wir dafür raus. Auf die Parkbank oder zum Bäcker oder wir klingeln einfach mal an der Tür gegenüber. Wir gehen in die Nachbarschaft.
Ich glaube, dass das etwas ist, was uns als Menschen individuell, aber auch als Gesellschaft insgesamt gut tut.
Das ist Olaf Schnurer. Er leitet beim VHW den Bereich Forschung. Und er schaut sich an, wie sich unsere Nachbarschaften verändern.
Wir spüren aber an allen Ecken und Enden, dass es doch so ein Bedürfnis gibt, sich wieder zu verorten, zu erden, in gemeinschaftliche Kontexte irgendwie reinzukommen. Und das können zum Beispiel eben auch Nachbarinnen und Nachbarn sein.
Wir sprechen über gute Nachbarn und nervige. Wie sich Nachbarschaften verändern, wenn die Mieten steigen. Und was wir alle machen können, um einsamen Menschen zu helfen.
Dieser Umgang mit Nachbarinnen und Nachbarn könnte auch etwas sein, wo man sich mal selbst überprüfen könnte, ob man nicht doch mal über seinen eigenen Schatten springt und mal einfach mal ein Gespräch anfängt.
Viel Spaß.
Olaf, schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke, ich freue mich auch.
Nachbarschaft ist ein Wort, ist ein Begriff, ist eine Lebensrealität. Alle haben Nachbarn. Manchmal ist es die Tür gegenüber, manchmal ist es das Dorf, was 10 Kilometer weg ist. Du erforschst Nachbarschaft seit vielen, vielen Jahren. Warum ist das für dich so spannend, dass du da anscheinbar dein ganzes Berufsleben lang nicht davon weggekommen bist?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also das frage ich mich selbst auch manchmal. Ja, es hat verschiedene Gründe. Also wir arbeiten ja in diesem Bereich sozialwissenschaftlich. Das ist natürlich immer interessant, wenn man so mit Alltagsphänomenen auch arbeitet. Das ist manchmal nicht so leicht. Also es ist ein sehr diffuses Feld. Das ist schwierig, aber das ist auch eine schöne Herausforderung, die wir so als Wissenschaftler immer ganz gerne uns aufbürden. Aber das Inhaltliche, weswegen Nachbarschaft so interessant ist, ist, dass ich der Überzeugung bin, dass sich in der Nachbarschaft und im Zusammenleben, im Miteinander, das wir haben, 1:1 eigentlich der soziale Wandel abbildet, so wie wir ihn erleben. Ich würde mal sagen, Nachbarschaft ist auch deswegen so ein interessantes Thema, weil jeder dazu, wie du ja gerade gesagt hast, jeder und jede hat Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Menschen fühlen sich in dieser Rolle in irgendeiner Form als Experten und können dazu etwas sagen. Also es ist ein Feld für subjektive Anekdoten, die häufig dann zu einer Art von gesellschaftlichen Realität irgendwie transponiert werden. Also, und das reicht dann eben von der Maschendrahtzaun-Narrativ, also Nachbarschaftskonflikte, bis hin zu ja auch so sozialromantischen Vorstellungen, was Nachbarschaft so alles könnte und können sollte und so weiter. Und unser wissenschaftlicher Anspruch ist, dieses Spektrum auszuloten und zu gucken, wo es eigentlich wirklich zwischen diesen unterschiedlichen Enden der Parabel liegt.
Du hast gesagt, das ist für dich auch so ein sehr schöner Ansatz, um zu schauen, wo wir im Feld des sozialen Wandels stehen. Hast du dafür ein Beispiel?
Wir haben ja jahrzehntelang also eine Individualisierungstendenz gehabt in unseren Gesellschaften, die ja auch mit der Globalisierung und globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zusammenhingen. Und diese Individualisierung kommt allmählich auch an ihre Grenzen, weil sich die Individuen zwar in irgendeiner Form befreit haben von irgendwelchen Zwängen, aber gleichzeitig aber auch das verloren haben, was so das gesellschaftliche Miteinander ausmacht. Aber Gemeinschaft ist schon ein menschliches Grundbedürfnis, ein basales Grundbedürfnis und das ist möglicherweise über Jahre auch etwas zu kurz gekommen in so einem kompetitiven gesellschaftlichen Umfeld. Wir spüren aber an allen Ecken und Enden, dass es doch so ein Bedürfnis gibt, sich wieder zu verorten, zu erden, in gemeinschaftliche Kontexte irgendwie wieder reinzukommen und das können zum Beispiel eben auch Nachbarinnen und Nachbarn sein.
Die Wohnung ist ja oft umschrieben mit die eigenen 4 Wände, also auch so ein Abgrenzungsraum, wo man sich eben sicher fühlen kann. Und wenn du sagst, diese Individualisierung habt ihr, wenn ihr in die Forschung reinschaut, so ein bisschen den Anschein, dass die an so einem Peak angekommen ist, ist die Nachbarschaft quasi die Erweiterung der eigenen vier Wände?
Auf jeden Fall. Das ist genau das. Also das Wohnen endet eben nicht an der Türschwelle, sondern das Wohnen dehnt sich aus, wo ich mich eigentlich freue, dass es jeden Tag gleich ist. Manchmal sucht man ja so auch gezielt nach Abwechslung. Aber diese Alltagsroutinen sind etwas, die sehr stabilisierend wirken. Gerade diese Alltagspraktiken, auch das Grüßen und so kleine Signale, kleine nachbarschaftliche Signale, werden auch aus dem wissenschaftlichen Bereich inzwischen als sehr, sehr wichtig erachtet, weil die nachbarschaftlichen Verhältnisse verändern sich einfach. Und diese, wie man in der Wissenschaft sagt, weak ties oder sogar very weak ties, also die schwachen oder sogar sehr schwachen Bindungen, die sich so aufbauen in den Nachbarschaften, die sind eigentlich ganz besonders wichtig. Und es gibt einen Philosophen, John Dewey heißt der, der in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gewirkt hat. Der hat von Alltagsdemokratie gesprochen und davon, dass die Demokratie eigentlich im nachbarschaftlichen Miteinander auch entsteht und ihre Wurzeln hat und dort auch eingeübt werden kann. Und ich denke, das ist etwas, was wir andauernd machen in den Nachbarschaften, wo wir sind, wo wir tatsächlich in Aushandlungsprozesse mit anderen Menschen gehen, die vielleicht auch in anderen Milieus angehören und andere Lebensstile, andere Vorstellungen haben. Und wir gehen trotzdem auf die zu und versuchen, diese kleinen Konflikte in irgendeiner Form dialogisch zu lösen.
Es heißt ja so oft, der Zusammenhalt in der Gesellschaft am Erodieren ist, dass verschiedene Gruppen sich in ihre eigenen Blasen zurückziehen, dass sie vielleicht auch räumlich voneinander getrennt sind, politisch voneinander getrennt sind, was auch immer. Aber du glaubst, dass eigentlich Nachbarschaft so ein Gegenmittel ist, im besten Sinne?
Ich glaube schon. Also ich will jetzt auch nicht als derjenige mit der rosaroten Brille hier so rüberkommen. Also ich denke schon, man muss das sehr, sehr differenziert betrachten. Aber ich sehe schon hier mehr die Potenziale als die Probleme, die sich damit verbinden. Ich glaube, dass auf dieser Ebene tatsächlich solche Probleme des Zusammenhalts, die wir haben, ganz gut zumindest angegangen werden können. Manchmal, also es funktioniert nicht immer von selbst. Also manchmal braucht es auch professionelle Begleitung. Ich will aber auch nochmal betonen, wir können Nachbarschaft auch nicht sozialingenieurmäßig steuern. Also das wird auch nicht funktionieren. Also wir können nur gute Rahmenbedingungen schaffen, damit Nachbarschaft gut gelingen kann. Also das ist eher so diese Art des Eingreifens, sage ich mal. Kein Mensch möchte, dass irgendwer, auch kein Sozialarbeiter, in die nachbarschaftlichen Beziehungen eingreift.
Aber man braucht quasi Begegnungsorte.
Man braucht Begegnungsorte, Möglichkeiten, das können Räumlichkeiten sein tatsächlich, dass man sich mal treffen kann. Aber Begegnungsorte sind sehr häufig auch im öffentlichen Raum oder auch in allen möglichen Infrastrukturen. Der Begegnungsort kann auch der Aldi um die Ecke sein oder der Späti und alles das, was wir so haben. Also Begegnungsorte sind manchmal, man sieht das in Orten manchmal gar nicht an auf den ersten Blick, dass sie Begegnungsorte sind, weil sie manchmal einfach wie von Geisterhand quasi entstehen. Oder auch ein Café, das kann auch so etwas sein, also die sogenannten dritten Orte, wie wir das auch so nennen, der Wissenschaft. Also ein Beispiel in Berlin ist die Admiralsbrücke zum Beispiel, ja sehr bekannt ist dafür, dass sich in Kreuzberg, das ist einfach eine Brücke über den Landwehrkanal, die hat sich einfach etabliert als ein Begegnungsort, wo sich abends, in den Abendstunden immer sehr, sehr viele Leute treffen und sich dort unterhalten, Musik machen, ein Bierchen trinken und so weiter.
Du hast vorhin gesagt, dass du in der Nachbarschaft zum Beispiel für viele einen Anker siehst in dieser Zeit, wo der Individualismus für viele Menschen an seine Grenzen kommt. Anderes Phänomen unserer heutigen Zeit, vor allem in großen Städten, ist ja der akute Wohnungsmangel, Wohnungsnot, Suche nach bezahlbarem Wohnraum wird für viele Menschen immer schwieriger. Hat das auch einen prägenden Einfluss auf dieses Nachbarschaftsgebilde, auf die verschiedenen, die es gibt?
Auf jeden Fall. Also das hat schon einen Impact, gerade in Quartieren, die benachteiligt sind. In vielerlei Hinsicht haben wir auch das Wohnungsnotthema. Das führt natürlich dazu, dass Wohnungen höhere Belegungsdichten haben, sind überbelegt einfach. Also das heißt, die Wohnverhältnisse tendieren dazu, dann immer schwieriger und immer prekärer zu werden. wenn das passiert, und das betrifft dann häufig eben natürlich ärmere Bevölkerungsschichten, es betrifft häufig auch größere Familien eben auch, die dann hier Schwierigkeiten haben, auch große Wohnungen zu kriegen und dann alles in kleineren Wohnungen sozusagen zusammenpferchen müssen. Das führt dann auch wiederum zu einer stärkeren Nutzung des öffentlichen Raums, weil ich sage jetzt mal, bei einer großen Familie, die Kinder einfach nicht alle in der Wohnung spielen können, müssen dann eben auch raus. Dann ist die Frage, ist der öffentliche Raum überhaupt so gestaltet, dass er das auffangen kann? Also da ergeben sich sehr, sehr viele Folgeeffekte. Es gibt aber natürlich auch das, was wir Gentrification nennen. Also in anderen Zusammenhängen, wo noch Menschen in normalen Mietverträgen wohnen und da gut klarkommen, aber allmählich rausgedrängt werden durch Umwandlung von Wohnungen, von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, insgesamt spekulative Verkäufe von Mietshäusern und so weiter. Und wenn das manchmal auch so peu à peu passiert, dann entstehen in Nachbarschaften sofort so Polarisierungen, Spaltungen. Dann kommen eben Eigentümer plötzlich, die haben dann eine Wohnung gekauft und wohnen neben Altmietern und so weiter. Das habe ich selbst schon erlebt, was da passiert. Und die nachbarschaftliche Gruppe, würde ich mal sagen, ich will das nicht so überhöhen mit Gemeinschaft, aber das, was so sich herausgebildet hat als so eine mietwohnungsbezogene Nachbarschaft, die zerbricht dann häufig.
Die zerbricht richtig?
Ja, also dann ziehen Leute weg, die sind dann eben, andere versuchen sich zu wehren. Da entstehen dann ganz unterschiedliche individuelle Strategien, aus dieser Situation herauszukommen. Und die sind eben nicht immer von Solidarität geprägt, sondern davon, wie rette ich meine eigene Haut. Und das macht schon so Spaltungstendenzen aus. Was aber auch nicht selten passiert ist, ist, dass daraus eine politische Initiative geworden ist oder eine Mieterinitiative gegen zum Beispiel den Vermieter. Und da gibt es auch Beispiele, wo das durchaus sich NachbarInnen zusammengetan haben und am Ende ihr Ziel erreicht haben, dort wohnen bleiben zu können, wo sie jetzt sind, in der angestammten Nachbarschaft, und dass das so bleibt. Ich würde aber denken, kenne ich jetzt keine Zahlen dazu, aber ich denke, häufiger geht es schief, fürchte ich, weil dann doch die Eigentümer dann doch mehr Möglichkeiten haben, einfach die Rahmenbedingungen zu setzen als Mieterinnen und Mieter.
Auf der einen Seite gibt's, du hast gesagt, wenn viele Leute auf einmal raus müssen, wenn nicht genügend Platz ist, wenn quasi auch die Möglichkeiten dann wieder vor Ort eingeschränkt sind, das ist doch das, was man dann oft als Quartiersmanagement auch bezeichnet, oder? Wenn dann sozusagen versucht wird, wieder Möglichkeiten zu finden. Also heißt ja dann ganz oft wird das ja dann als sozialer Brennpunkt in Anführungsstrichen auch bezeichnet. Oder wo dann eben auch wieder so ein Nachbarschaftsgefühl entsteht, wo sich einige Leute oder immer mehr Leute dann unwohl fühlen.
Ja, absolut. Also das ist genau der Punkt. Ich hatte ja gesagt, benachteiligte Quartiere. Soziale Brennpunkte würde ich gar nicht sagen. Das ist eigentlich eine stigmatisierende Vokabel. Da brennt jetzt in dem Sinne nichts, sondern da droht auch kein Brand, also normalerweise zumindest, sondern wir haben es eben mit Quartieren zu tun, in denen besonders viele Menschen wohnen, die unter unterschiedlichen multiplen Benachteiligungen leiden und eben deswegen dort sind. Und das Quartiersmanagement ist genau in diesen Quartieren dann aktiv. Aber was man dann doch auch sagen muss, also ich bin ein so großer Freund des Quartiersmanagements und finde, das ist unheimlich wichtig und wir sollten da nichts drankommen lassen. Wir sollten das nicht kürzen, eher ausbauen, also um da nicht gleich ein Missverständnis aufkommen zu lassen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die können vor Ort im Quartier auf der lokalen Ebene auch nicht gelöst werden. Also wenn wir Armut zum Beispiel adressieren, soziale Ungleichheit, das sind natürlich gesamtgesellschaftliche Probleme. Das können wir vor Ort organisieren, dass die Menschen vor Ort besser klarkommen. Aber wir können nicht das Grundproblem lösen.
Bei Gentrifizierung ist es auch so, oder? Das kann vor Ort auch nicht gelöst werden. Oder doch? Also im Sinne von vor Ort kommt es darauf da eigentlich auf die politischen Rahmenbedingungen wieder an.
Also es kann jetzt nicht aus dem aus der Nachbarschaft heraus gelöst werden. Aber hier kann man das schon insofern vor Ort angehen, als man aus dem kommunalen Bereich heraus entsprechende Maßnahmen trifft. Es gibt ja unterschiedliche regulative Mittel, die wir da haben, zum Beispiel Milieuschutzsatzungen, die man dann drauflegen kann und solche Dinge. Also man kann schon versuchen, Gentrification einzubremsen. Das müsste nicht unbedingt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe erstmal sein, sondern da kann man tatsächlich etwas nachsteuern auf der kommunalen Ebene. Aber die Tatsache, dass wir offensichtlich eine starke Polarisierung haben, was Einkommen und Vermögen angeht und dass manche Menschen eben die Möglichkeit haben, auf dem Wohnungsmarkt wirklich frei zu wählen und andere eben überhaupt nicht, das sind eher gesamtgesellschaftliche Probleme, weil das hängt eben mit der Einkommensspreizung, Vermögensspreizung und so weiter zusammen. Das kann man wiederum nicht im kommunalen Bereich verändern.
Du hast auch schon angesprochen, wenn dann Nachbarn versuchen, eigene Lösungen zu finden. Ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der wohnt in einem Haus. Da haben eigentlich auch alle dasselbe Problem. Viele finden keine anderen Wohnungen. Und die haben sich dann aber so arrangiert, einen Nachbar oben, der hat super viel Platz. Und der bietet jetzt quasi Räume an, wenn zum Beispiel mal Besuch kommt. Ja, dann kann jeder Nachbar da quasi anfragen und sagen, hier von da und da kommt die und die, können wir dann, das ist quasi völlig, völlig in diesem Kokon dieser Hausnachbarschaft organisiert und gelöst. Deswegen meine Frage, gibt es denn auch so Anzeichen dafür, dass diese Herausforderungen auch eigentlich wieder so ein Katalysator dafür sein können, dass diese Nachbarschaft als Alltagsdemokratie funktioniert, auch wenn es quasi eher erzwungenermaßen ist.
Ja, es ist ein super Beispiel dafür, was Nachbarschaft also hervorbringen kann. Finde ich ganz toll. Das kannte ich auch überhaupt nicht so, dieses Beispiel. Ich kenne es eher aus dem professionellen Bereich, also der Wohnungsanbieter, der kommunalen Wohnungsunternehmen, die dann teilweise solche Räume tatsächlich gezielt anbieten, damit die man dann anmieten kann. Die werden dann einfach vorgehalten und wenn jemand dort kann er das quasi anmieten für Gäste zum Beispiel. Also sowas gibt es im professionellen Bereich. Aber dass es aus der Nachbarschaft heraus entsteht, ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und das ist klar, also aus Druck- und Krisensituationen entstehen natürlich Innovationen, auch soziale Innovationen. Man muss aber dann doch ein bisschen aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung dann ausschlägt. Und die falsche Richtung heißt, dass wir dann sagen, naja, aber dann guckt doch mal in der Nachbarschaft, dass er irgendwie innovative Lösungen für das findet. Weil das würde ja bedeuten, man muss an dieser Grundsituation eigentlich nichts ändern. Also diese Verantwortungsübertragung dann auf so eine lokale Gemeinschaft ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits kann man das eigentlich nur gut finden, wenn so etwas einfach aus der Nachbarschaft heraus passiert. Weil es führt ja auch dazu, dass die Bindungen enger werden, dass viel mehr Kontakt entsteht. Das ist alles super. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass das nicht zu einer Art Legitimation wird, sich staatlicher, aber auch marktlicher Seite hier zurückzuziehen und zu sagen, wir machen das nach dem Münchhausen-Prinzip. Jeder helfe sich doch bitte selbst.
Wenn du sagst, Nachbarschaft ist auch so ein Ort im besten Sinne, wo man zusammenkommen kann und sich helfen kann, da möchte ich gerne auf ein drittes Phänomen der jetzigen Zeit kommen. Wir haben ja gesprochen über Individualisierung, wir haben gesprochen über Wohnungsnot und wie sich das auf Nachbarschaften auswirkt. Ein dritter Trend unserer Zeit sagt, Umfrage nach Umfrage, ein dritter Trend unserer Zeit sagt, Studie nach Studie, ist Einsamkeit. Und das gilt für viele ältere Menschen, aber auch für viele jüngere. Das zeigt auch Studie nach Studie. Wir haben mit Silvio Böhm gesprochen, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben. Der ist Genossenschaftslotse bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Erfurt, in Thüringen. Und der ist dafür zuständig, Menschen zu helfen. Und er sagt, das größte Problem für seine alltägliche Arbeit sind einsame Menschen.
Ich komme also immer mit ein bisschen Optimismus und mit Humor und versuche also, unterhaltsame Gespräche zu führen. Ich versuche, Menschen aus ihren Wohnungen zu locken und gehe auch mit älteren Menschen spazieren, um dass sie auch mal wieder andere Eindrücke sammeln und somit auch wieder Gesprächsstoff gewinnen, weil das ist so das, was also mir immer auffällt, dass die Menschen, die also kaum noch rausgehen, auch nichts mehr erleben und keine Eindrücke sammeln. Und ich gehe also spazieren mit Menschen. Und tatsächlich ist es so, dass meine Besuche und die Unterhaltung mit den Menschen und das Interesse an ihrer Person und ihrem Leben so das Wichtigste sind. Also es wäre auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, dass also in dieser Gesellschaft mehr Mitgefühl da ist. Dass also auch mehr Interesse am anderen besteht. Das heißt natürlich, dass also wesentlich weniger Egoismus unter den Menschen herrscht. Oder beispielsweise, dass es Einrichtungen gäbe vermehrt, in denen sich Menschen treffen können und somit auch aus ihren Wohnungen gelockt werden. Und was ganz, ganz wichtig ist, fällt mir noch ein, bezahlbare Unternehmungsmöglichkeiten. Also ich höre von vielen älteren Menschen, dass sie sehr gerne in einen Café gegangen sind und da mal ein Stück Kuchen gegessen haben oder einen Kaffee dazu getrunken. Und dass das also aufgrund der heutigen Preise für manche tatsächlich nicht mehr möglich ist oder nur noch extrem eingeschränkt. Das führt natürlich auch zur Isolation und somit zur Einsamkeit.
Und auch das beim Zuhören, ganz viel genickt.
Und mitgeschrieben.
Und mitgeschrieben. Ah, was steht da alles?
Ja, also schon auch ein paar Schlussfolgerungen, aber ich würde das gerne noch mal ein bisschen kontextualisieren. Also erstens, ich fand das einen sehr bewegenden Input, weil ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann, wie das so vor Ort dann so ist. Vor kurzem gab es ja große Pressekonferenzen und viel Presse um das Einsamkeitsbarometer der Bundesregierung, das ja auch so etwas wie einsamkeitssensible Quartiers- und Stadtentwicklung am Ende auch gefordert hat im Wortlaut. Was eben auch wichtig ist und das schon lange bekannt ist, auch schon lange vor dem Einsamkeitsbarometer, ist, dass Einsamkeit oder soziale Isolation ein gravierender, lebensbegrenzender Faktor eben auch ist. Also das ist ein stärkerer Indikator für Erkrankungen als Alkoholkonsum, Rauchen oder Adipositas. Das muss man sich also wirklich mal klar machen. Und das ist, Einsamkeit macht wirklich krank. Und das ist durch medizinische Studien auch zweifelsfrei belegt. Und die Hochrisikogruppen sind natürlich Ältere, aber auch Migrantinnen und Migranten. Und außerdem, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, aus diesem Barometer, ist, dass die Einstellung von Leuten, die einsam sind und in Einsamkeit leben, zur Demokratie auch problematisch werden. So, und jetzt nochmal zu dem Kollegen aus Erfurt. Wir brauchen mehr Mitgefühl, Empathie, mehr Interesse an anderen, bezahlbare Freizeitmöglichkeiten etc. Also ich denke, ja, das ist etwas, das kann man nicht einfach erwarten aus einem nachbarschaftlichen Kontext, aber das kann trotzdem entstehen aus einem nachbarschaftlichen Kontext. Und in manchen Nachbarschaften, wo sich wirklich manche Menschen sehr stark zurückgezogen haben oder vielleicht auch nicht raus können, weil sie gebrechlich sind und so weiter, da muss man das tatsächlich auch begleiten. Ich kenne das aus dem eigenen Bereich, aus dem familiären Bereich. Es gibt so etwas wie Mehrgenerationenhäuser, die genau das machen. Die bieten nämlich bezahlbare Freizeitmöglichkeiten an. Und das wird sehr, sehr stark genutzt von älteren Menschen. Und es entstehen Gruppen, Gemeinschaften auch von älteren Menschen, die dann auch als Gemeinschaft funktionieren tatsächlich. Und ich denke, das kann Nachbarschaft in gewisser Weise leisten. Das kann auch diese Door-to-Door-Nachbarschaft leisten, dass man mal klingelt, mal fragt, kann ich dir irgendwie was mitbringen aus dem Supermarkt oder so etwas? Das hilft dir auch schon und ein kleines Gespräch. Aber das kann man nicht erwarten, man kann es nicht verorten, man kann den Egoismus nicht wegerziehen oder so. Ich denke, man muss Möglichkeitsbedingungen schaffen, dass es besser gelingen kann als bisher.
Ich kenne das aus meiner eigenen Nachbarschaft. Mir ist da mal aufgefallen, dass es da kaum ältere Menschen gibt. Es ist eine sehr junge Nachbarschaft. Und es gibt aber einen älteren Mann, der jeden Abend und wirklich jeden Abend, egal ob Sommer oder Winter, da auf einer Bank sitzt. Der sitzt da einfach abends und schaut sich die Welt an. Und ich bin da schon 100 Mal an dem vorbeigelaufen und dachte mir, setze ich mich jetzt mal hin und frage den einfach mal und hab's trotzdem nie gemacht. Und dann habe ich mir oft überlegt, so ja, das ist ja jetzt auch noch nicht meine Aufgabe, aber vielleicht ist es ja doch ein Stück weit meine Aufgabe. Und ich habe da immer nach wie vor auch echt mit mir zu kämpfen. Ich weiß ja nicht mal, ob der einsam ist, der sitzt aber einfach immer da. Das ist für mich auch so eine, das ist für mich ein ganz großer Aspekt meiner eigenen nachbarschaftlichen Situation, dass ich natürlich ganz zufrieden damit bin, dass ich da Leute am Späti treffen kann oder beim Bäcker oder was auch immer. Aber eben diese sozusagen diese potenziell problematischeren Situationen, den einfach aus dem, ja, ich glaube ehrlich gesagt, aus dem Weg gehe.
Also es ist ein richtig guter Punkt, finde ich, den du jetzt gerade gemacht hast, weil, also ich finde schon auch, wir haben jetzt ja sehr darüber gesprochen, wir brauchen soziale Arbeit, wir brauchen vielleicht irgendwie jemanden, der da irgendwas macht und ermöglicht und was bereitstellt und so weiter, also diese Sachen. Und ich habe ja die Nachbarschaft irgendwie so ein bisschen als Gruppe aus der Pflicht genommen. Aber ich finde, dieser Umgang mit Nachbarinnen und Nachbarn könnte auch etwas sein, wo man sich mal selbst überprüfen könnte, ob man nicht doch mal über seinen eigenen Schatten springt und mal einfach mal ein Gespräch anfängt. Das ist jetzt wieder keine Wissenschaft, sondern das ist wirklich reine Alltagsanekdote. Ich denke, jeder hat auch schon mal die Erfahrung gemacht oder häufiger die Erfahrung als die andere Erfahrung, dass er nicht auf Ablehnung gestoßen ist, sondern sofort offene Türen eingerannt ist und ein interessantes Gespräch losgegangen ist oder mindestens ein wohlwollendes, freundliches Gespräch. Und ich glaube, diese Erfahrung, die kann man eigentlich ein bisschen mitnehmen. Da könnte man sich doch eigentlich sagen, ach, die Erfahrung, die will ich eigentlich häufiger machen. Und es ist eigentlich auch noch für einen guten, zum guten Zweck quasi auch, weil dadurch natürlich insgesamt die Nachbarschaftlichkeit vor Ort dann auch gefördert wird und das Miteinander wahrscheinlich irgendwie noch viel produktiver und freundlicher und schöner wird, als es bisher war.
Aber unabhängig vom Einzelnen, was kann man denn konkret machen, um da einander näher zu kommen, um das vielleicht einfacher zu machen?
Also die Bank ist eigentlich das zentrale Element, was du hier gerade schon reingebracht hast. Wenn diese Bank nicht wäre, würde der Mann dort nicht sitzen und er würde sicherlich nicht stehen dort, sondern würde sich einfach nicht aufhalten. Das heißt also, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist enorm wichtig. Dazu gehören solche Stadtmöbel wie Bänke und zwar nicht nur im Kontext von Cafés, wo man dann was kaufen muss, sondern eben auch ohne Konsumzwang. Dass man zum Beispiel auch Bäume pflanzt, ist auch gerade im Kontext des Klimawandels wichtig, dass also hier auch in Situationen entstehen, wo man Schatten hat und auch etwas Abkühlung und sich auch im Sommer gut aufhalten kann. Platzsituationen, dass man Platzsituationen schafft, wo man sich über den Weg läuft, buchstäblich. Das funktioniert natürlich, wenn man so einen Stadtplatz hat. Und das ist ganz, was ganz, ganz Wichtiges und ein ganz zentrales Element der europäischen Stadt eigentlich. Und um solche Plätze auch lebendig werden zu lassen und auch Gehwege lebendig werden zu lassen, gibt es interessante planerische und architektonische Ansätze, wie zum Beispiel die sogenannten aktiven Erdgeschosse, dass man eben sagt, okay, irgendwie, wir machen in den Erdgeschossen nicht Wohnungen, wo dann die Rollläden runtergelassen werden. Wir machen nicht nur Einzelhandel, wo dann abends auch die Läden runtergelassen werden, sondern wir schaffen in den Erdgeschossen Möglichkeiten der Begegnung. Wir schaffen Transparenz. Wir schichten so den öffentlichen in den privaten Raum so graduell ab. Also das können zum Beispiel Projekträume sein, wo Vernissagen stattfinden, wo sich dann vor den Räumen in manchen Situationen dann auch Menschen versammeln und miteinander ins Gespräch kommen, wo Anlässe entstehen, miteinander zu sprechen und so weiter. Und das alles sind Dinge, die für Nachbarschaft förderlich sind im öffentlichen Raum. Dazu können aber auch solche Dinge zählen wie Coworking Spaces und andere Sachen, die wir in den Quartieren inzwischen haben, die man auch für solche Nutzungen auch reinbringen kann.
Kenne ich auch aus meiner Nachbarschaft. Da gibt es tatsächlich im Erdgeschoss auch ein sozialer Träger. Da gibt es Diskussionen. Da gibt es aber zum Beispiel auch Spieleabende, wo man einfach auch ganz ungezwungen hinkommen kann. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel, wo wir dann nochmal in eine andere Welt eintauchen. Ja. Eine Freundin von mir hat noch einen Großvater, der wohnt in Mecklenburg-Vorpommern auf einem klassischen Dorf. Mhm. Und das ist ein Dorf, das immer leerer wird. Und der ist da einer der letzten älteren Menschen. Mhm. Und da ist ja quasi all das, was du gerade beschrieben hast, sehr viel schwerer möglich. Und da ist ja auch nochmal das, was Nachbarschaft ausmacht, nochmal ein ganzes Stück weit anders oder? Also wir haben ja jetzt sehr viel über Nachbarschaft, vor allem in städtischen Situationen gesprochen. Aber das schaut ihr euch in der Forschung auch an, wie das zum Beispiel auf einem Dorf funktioniert, was andere Mittel dafür sein müssen?
Ja, also das ist ein Themenfeld, was so allmählich sich entwickelt in der Forschung tatsächlich. Das wurde jahrelang eigentlich ignoriert. Wir haben uns wirklich tatsächlich mit großstädtischen Nachbarschaften und Quartieren beschäftigt. Aber dieses Thema ländlicher Raum wird immer relevanter, auch das Thema Kleinstädte und auch Dörfer. Und es gibt hier schon erste Forschung und auch Ansatzpunkte, wie man dort so reinbringen kann. Also grundsätzlich ist es ja so, wie du das jetzt von dem älteren Herrn in diesem mecklenburgischen Dorf geschildert hast, dass es ja Strukturprobleme sind, die dazu führen, dass sich diese Dörfer entleeren. Also erst sind es Pendlerdörfer oft. Und irgendwann kommt es dann eben auch zu enormen Abwanderungen und dazu, dass Menschen einfach so zurückbleiben. Also wenn das natürlich sehr, sehr starke Ausmaße hat, dann ist das eine ziemliche Katastrophe. Also wenn dann in so einem Dorf nur noch eine Handvoll Leute sind. Aber meistens ist es ja ein schleichender Prozess und man kann das natürlich übergangsweise einfach begleiten. Wir hatten ja schon mal über Mehrgenerationenhäuser zum Beispiel gesprochen. Also da kann man schon etwas machen. Grundsätzlich ist es aber eben auch dort so, gesamtgesellschaftliche und überregionale Strukturprobleme lassen sich halt nicht im Dorf selber lösen, sondern da braucht es dann, anders als in der Großstadt vielleicht die Kommunalplanung, braucht es dort eine Regionalplanung, eine aktive Landesplanung, die versucht, diese Sachen zu organisieren, zum Beispiel auch mit mobilen Diensten und all das, was man so kennt im ländlichen Raum auch. Aber diese Basics, was Nachbarschaft angeht, gegenseitige Hilfeleistungen in Notfällen zum Beispiel mal zu machen, Kommunikation, auch so etwas wie soziale Kontrolle in unterschiedlichen Abstufungen, würde ich das mal sagen. Das ist im ländlichen Raum genauso wie in großstädtischen Nachbarschaften auch. Ich denke gerade bei dem Thema soziale Kontrolle oder das wird ja sehr negativ konnotiert häufig. Man könnte aber auch sagen, positiv konnotiert aufeinander achten ein bisschen mehr. Das wäre sozusagen das andere Ende. Das ist im ländlichen Raum oder in Dörfern sicherlich etwas einfacher, weil, das sagt man ja auch so, jeder kennt jeden. Und wenn man das so weiß vor Ort, dann merkt man auch, das ist auch wirklich so. Ich habe selbst im Privaten genauso eine ähnliche Situation und kenne mich im Dorf auch ein bisschen aus. Das führt schon dazu, dass es wirklich eine engere Bindung einfach gibt. Und die kann man natürlich nachbarschaftlich auch sehr, sehr gut gebrauchen und nutzen.
Das ist das, was jeder ein Stück weit machen kann. Du aber als jemand, der auch wirklich jetzt schon seit so vielen Jahren dazu forscht, kannst du formulieren, was auch Forschung ganz konkret beitragen kann?
Mhm. Forschung kann auf ganz vielen Ebenen was beitragen, tatsächlich. Also das kann man gar nicht so sagen. Aber das, womit wir angefangen haben, das Gespräch, also mit so Nachbarschaftsstereotypen, vielleicht aufzuräumen mit Stereotypen, Narrativen über Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster Punkt, wo Wissenschaft wirklich was machen kann und wo wir ja auch schon seit vielen Jahren dran arbeiten, wegzukommen davon, so Nachbarschaft als so eine soziale Tatsache irgendwie so zu formulieren, sondern eher mal hinzugucken, wie funktionieren denn heute Nachbarschaften? Was sind denn heute im Jahr 2024 wirklich Nachbarschaftspraktiken? Und damit ist aber natürlich noch nichts erreicht. Also das Ganze natürlich auch in die Öffentlichkeit reinzutragen und ein neues Mindset vielleicht zu schaffen, wie wir insgesamt auch über Nachbarschaft sprechen.
Olaf, vielen Dank.
Gerne.
Und ich habe es dann übrigens auch einfach mal gemacht. 2 Tage nach dem Gespräch mit Olaf, da bin ich mal wieder an dem älteren Herrn vorbeigelaufen. Der saß dort abends, wo er immer sitzt. Und ich habe ihn gefragt, wie geht's ihm? Und dann haben wir eine halbe Minute über den schönen Abend gesprochen und uns verabschiedet. Das war's für diese Folge mit Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem Podcast der VHW Forschung. Redaktion Sabine Rietz. Ton und Technik Robert Hausburg. Und ich bin Axel Ramlo. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss.